Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Upload Unplugged, dem Berufsschul-Podcast der Multimedia Berufsschule. Ich bin Gina Kruse, die Schulsozialarbeiterin an der Schule und sitze hier in unserem tollen Podcast-Studio mit...
Jetzt wird diese Überleitung cringe. Mit Karim, und zwar der ehemalige Schüler von der MMBBS. Wir reden heute über ein Thema, das so ein bisschen tabuisiert wird. So, da haben wir uns bewusst so entschieden, dieses Thema auch irgendwie in diesem Podcast aufzunehmen. Wir reden heute über Sexualität und Medien. Und da haben wir einen ganz speziellen Gast dabei heute eingeladen.
Genau, wir haben Michael Hummert hier vom Institut für Sexualpädagogik. Ich würde fast sagen, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Der ist schon ganz, ganz lange
in diesem Thema drinne.
Ja, total. Und setzt sich für Bildung in dem Bereich ein. Das ist ihm sehr wichtig. Und der hat ganz viele Infos und ist immer super geschult. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach mal drauf schauen, Sexualität und Medien, wie hängt das miteinander zusammen? Was macht das mit den jungen Menschen? Und wir stellen ihm einfach mal unsere Fragen heute.
Diese Fragen klären wir im Podcast und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hallo Gina.
Hi.
Na, ich freue mich, dich wieder hier zu sehen. Das sage ich auch wieder immer. Ich glaube, das ist schon so ein Standardsatz geworden. Hallo Gina, ich freue mich, dich hier zu sehen.
Gibt's auch mal einen Tag, wo du dich nicht auf mich freust?
Ja, die Tage gibt's. Nur nicht an den Tagen, wo wir aufzeichnen. Das wäre nämlich scheiße.
Ja, stimmt.
Spaß. Gina, erstmal ganz kurz, wie ergeht es dir? Wir hatten ja die Folge Neues Jahr, Neues Glück hatten wir aufgenommen. Wir sind ins neue Jahr gestartet. Wir hatten Mental Health, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir hatten Mediensucht, das heißt den Konsum von Medien. Und wir sind schon mal richtig gut gestartet. Für die Leute, falls ihr irgendwie euch fragt, warum sagt Karim das jetzt? Wir zeichnen mich jetzt gerade auf jeden Fall auf, wo diese Folgen schon aufgezeichnet wurden und gesendet wurden. Wie geht es dir?
Mir geht es super. Ich freue mich richtig auf unsere Folge heute. Ich finde, wir haben immer so spannende Gäste einfach hier. Und deswegen bin ich jedes Mal voller freudiger Erwartung.
Voller Liebe in
dir.
Ja. Gina, was mich wirklich auch interessiert. So, Song der Woche ist eine Rubrik, die ist gesetzt bei uns.
Ja.
Was für einen Song hast du mir heute mitgebracht?
Ich habe heute einen Song mitgebracht. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ecstasy. Ist die Band oder der Sänger, oh Gott, überhaupt nicht gut informiert, der Song heißt I Walk This Earth All By Myself.
Mhm.
Ich würde sagen, es ist ein zurzeit sehr gehypter Instagram-Song. Also du müsstest den eigentlich von einigen Instagram-Stories auch kennen. Und darüber habe ich den kennen und lieben gelernt. Und seitdem ich den da entdeckt habe, läuft er bei mir wirklich jeden Tag mindestens einmal, weil ich den so toll finde.
Ist ein ruhiger Song, ne?
Es ist ein bisschen ruhiger, aber der läuft in so eine trashige Disco-Richtung.
Kenne ich nicht. Doch, ich glaube, ich kenne den Song. Das Ding ist, mir kommt das gerade sehr bekannt vor.
Also der fängt so ruhig an und dann geht der in so ein bisschen eine trashige, also schon so, dass man sich dazu bewegen kann. Also es ist jetzt nicht so ein trauriger Song, der die ganze Zeit nur ruhig ist.
Echt? Ich muss mir anhören, so wie ihr könnt ihn euch auch anhören.
Ja.
Aber hast du eine Verbindung mit dem Song?
Nö, es ist wirklich...
Du findest den toll.
Ja, genau. Ich habe den gehört. Ich glaube, da gab es wieder irgendwelche Influencer, die dazu auch einen Tanz gemacht haben. Keine Ahnung. Ich habe den nur gehört, unabhängig davon, und dachte mir, ach krass, muss ich mir mal anhören bei Spotify. Und dann hat der mir so gut gefallen, dass ich den seitdem jetzt diese Woche auf jeden Fall schon sehr oft gehört habe.
Voll schön. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall anhören. Ich glaube, ich kenne den.
Ich glaube auch. Du bist doch so ein Instagrammer.
Aber nicht auf Reels. Ich gucke eher tatsächlich, also TikTok ist mein Medium für Videobewegtbild.
Aber vielleicht läuft er da ja auch schon. Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht bei TikTok, aber...
Ich werde mich informieren.
Ja, mach das mal. Ich bin gespannt, was du sagst. Und was ist denn dein Song?
Ich bringe heute tatsächlich ein bisschen, ich habe überlegt auf dem Weg hierher, ob ich heute eher was Lockeres ansprechen möchte oder vielleicht eher was Tiefergehendes. Im Moment bewegen mich ganz viele Dinge und da habe ich einen Song rausgesucht, der mir irgendwie eine Option bietet, leichter durchs Leben zu gehen, ohne so viele Gedanken. Es geht nämlich um den Song von Fly by Midnight. Und zwar der Song heißt Superfine. Und dieser Song, darum geht es, nicht zu zerdenken, in dem Moment die Situation zu genießen und da mal zu versuchen, nicht irgendwie über Dinge nachzudenken, Emotionen zuzulassen, keine Ängste zu haben, irgendwie was, dass irgendwas kaputt geht, sondern einfach mal in diesem Moment zu sagen, ich bin gerade glücklich. Und dieser Song schafft das unfassbar gut mit der Melodie. Wenn man gerade in so einem zerdenkenden Modus ist, ich glaube, den kennt jeder, wenn man in so einem Karussell ist. Wenn ich diesen Song höre, dann schafft dieser Song es, mich aus diesem Karussell raus zu katapultieren und einfach zu genießen, damit dieser Song extremst berührt.
Ach krass, der hat's hier richtig angetan, ne? Ich merk schon. Also scheint gerade für dich so voll das Thema zu sein und dann hast du den für dich dafür so genutzt.
Auf jeden Fall. Also ich empfehle euch, wie immer, diesen Song mal zu hören, vielleicht auch gerade in einer Situation, wo ihr gerade einfach mal glücklich seid.
Ja. Das machen wir. Ihr findet die Songs und auch alle unsere bisherigen Songs, Songs der Woche in unserer Spotify-Playlist, die ihr hier in den Shownotes findet.
Genau so machen wir das. Aber bevor ihr jetzt hier startet mit unseren Songs der Woche, starten wir mit einem ganz spannenden Interview und zwar mit Michael. Michael Hummert ist bei uns zu Gast und er hat sich darauf vorbereitet, heute Fragen zu beantworten, die wir ihm mitbringen. Ich habe Millionen Fragen. Mindestens.
Ja, genau.
Ja, genau. Hallo. Ja, ich habe Fragen.
Wie immer, du hast immer ganz viele Fragen.
Du nicht? Oh mein Gott. Nein, doch.
Ich freue mich Fragen. Natürlich auch auf Michael. Wir haben es vorhin schon gesagt, ein ganz gut gebildeter Mensch in seinem Bereich und ich würde einfach mal sagen, lass uns nicht lange unsere Zuhörerin auf die Folter spannen und lass sie in das Interview reinhören und dann sprechen wir mal danach, ob alle deine Fragen beantwortet werden konnten.
Meine Millionen Fragen. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Viel Spaß euch.
Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast-Studio. Michael Hummert ist heute zu Gast vom Institut für Sexualpädagogik.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und bevor wir dich erstmal jetzt hier direkt verwickeln, ganz viele Fragen, die uns auf der Seele brennen, haben wir so ein kleines Ritual. Und zwar würden wir gerne wissen von dir, wie du dich mit 3 Hashtags beschreiben würdest.
Also zunächst würde ich vermutlich sowas sagen wie Hashtag Fußball, weil ich... Soll ich auch erklären, warum, oder sage ich nur die Hashtags?
Sehr gerne, auf jeden Fall.
Erklären. Ja. Welcher Verein ist es denn?
Es ist Braunschweig. Nein, das war ein Witz. Ich habe heute gelernt, dass Braunschweig das Schlimmste ist für Hannover.
Ja, deswegen, meine Augen sind auch gerade ganz weit aufgerissen.
Dann sind wir schon so ein bisschen im Thema. Ich bin fußballmäßig bin ich Polyamor. Also ich liebe mehrere Vereine. Ich habe sogar mal den Verein gewechselt. Jetzt hören schon ganz viele nicht mehr zu, weil die denken, okay, wer wechselt denn den Verein als Erwachsener? Doch, habe ich. Es war toxisch. Meine Beziehung war toxisch. Und ich habe sie gewechselt. Und ich bin tatsächlich, würde mich am ehesten als Fan von den Bayern bezeichnen, aber ich kann ganz gut auch, ich komme ja aus Münster.
Ja.
Der zweite Hashtag wäre Hashtag Westfale.
Aha.
Weil ich so ein bisschen Westfale bin und ich bin am häufigsten im Stadion, bin ich beim BVB und bin dann, wenn ich da bin, auch glühender BVB-Fan.
Ah ja,
und,
okay.
Und hat mich als Leverkusen Meister geworden, ist auch total gefreut, dass Leverkusen Meister geworden ist. Also ich liebe Fußball, deswegen bin ich nicht, deswegen ist das der richtige Hashtag.
Selbst auch aktiv oder eher nur
guckend? Ganz aktiv guckend.
Ah ja, schön.
Guckend zu Hause oder guckend im Stadion?
Ich gucke meistens zu Hause.
Okay.
Und dann aber gerne mit ein bisschen Stadionatmosphäre, also am liebsten mit Freunden.
Ah ja, toll. Ja.
Voll schön eigentlich. Ja.
Zweiter Hashtag Westfale.
Genau. Weil ich, ich wohne da so gerne, da wo ich jetzt wohne und bin da ganz glücklich und kann auch mit anderen Regionen gut was anfangen, aber ich merke schon, in mir drin ist schon ganz viel
angetan.
Westfale.
Okay.
Manchmal mit so einer Ruhe.
Und dein dritter Hashtag.
Ja, da jetzt habe ich eigentlich lange genug geplaudert, dass mir noch was Drittes einfällt. Sexualbildner ist tatsächlich wäre das Dritte. Es gibt, glaube ich, das würde ich sogar sagen, wenn ich nicht hier in einem Podcast sitze, wo ich als Sexualbildner sitze, weil das macht mich schon auch als Privatmensch ziemlich doll aus.
Ah, interessant.
In meiner Sprache, in meinen, in meinem Umgang, in meinem Freundeskreis bin ich manchmal ein bisschen verschrien dafür, dass ich bestimmte sprachliche Pirouetten drehe und dass die Menschen manchmal bin ich auch nervig und korrigiere dann Menschen, die das gar nicht wollten.
Ach, da bin ich mal gespannt, was heute auf uns zukommt.
Aber bei diesem Thema ist das ein bisschen weniger, aber ich bin ja viel auch in allen möglichen Kontexten unterwegs als in der Bildungsarbeit und dann geht es schon auch darum, ja Sensibilität zu fördern und diskriminierungsfreiere Räume herzustellen und dann mag ich das auch ganz gerne, dass ich als alter weißer Cis-Mann dann irgendwie dann auch mal auch irgendwie ein bisschen irritiere durch Sprache.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Vielleicht magst du uns einmal kurz erzählen, wo kommst du her, was ist dein Job? Du hast jetzt gerade schon mal ein bisschen berichtet, ist nicht nur dein Job, sondern ist auch so ein Teil von dir, wo du einfach sagst, das vertrete ich so und das ist mir auch wichtig, da irgendwie was so zu sagen. Magst du einmal kurz unseren ZuhörerInnen so ein bisschen einordnen, wo sie dich finden können?
Ja, wo ich herkomme, ist tatsächlich aus der ganz klassischen sexuellen Bildung. Ich habe so wie viele Menschen, die in der AIDS-Prävention oder in der Prävention von sexuell übertragbaren Infektionen oder in der Prävention von ungewollten Schwangerschaften tätig sind, habe ich so Bildungsarbeit gemacht in Schulklassen. Ich bin vorwiegend 9. Klassen gewesen mit einem Koffer mit Holzpenissen und Kondomen und habe Aufklärung gemacht. Also da war noch diverses andere drin, aber das war so mein Job. Ich bin in die Klassen gegangen und habe Bildungsarbeit mit Jugendlichen gemacht. Also ich kenne, wenn wir bei unserem Thema sind, ich kenne noch die Generation, die Pornos nicht über Streamingdienste geguckt haben, sondern wo noch heimlich DVDs unter dem Tisch
so oder unterm Bett.
Ja, wo dann in der Klasse, ich habe damals immer gesagt, es gibt in jeder Klasse gibt's einen Pornodealer. So, weil irgendwer hatte immer irgendwie einigermaßen schnellen Zugang. Dann gab es damals ja diese illegalen Sharing Points, also Formen, wo man Dinge runterladen konnte und dann hatte immer irgendjemand diverse Gina Wild-Filme und dann sind die verteilt worden in der Klasse.
Habe ich irgendwie nie so mitgekriegt in meiner Schulzeit.
Das könnte was mit Geschlecht zu tun haben. Ja. Weil das natürlich auch jetzt, das wurde ja unter dem Tisch quasi verhandelt und dazu musste man schon aktiv fragen.
Okay.
So. Na gut. Also, das ist so, da komme ich so her. Also ich habe viele, viele Jahre, fast 20, glaube ich, mit SchülerInnen solche Projekte gemacht. Mhm. Für verschiedene Träger. Das war so das Hauptthema. Mhm. Und dann haben meine eigenen Kinder aber irgendwann gesagt, na, es wird jetzt ein bisschen peinlich, wenn du in unsere Schule kommst. Ah. Und dann habe ich, das war dann der endgültige Absprung, um in die Erwachsenenbildung zu gehen. Und jetzt bin ich eben nur noch erwachsenenbildnerisch unterwegs und mache Aus- und Fortbildung im Bereich sexuelle Bildung. Das heißt, ich bin eigentlich nur noch mit Erwachsenen unterwegs. Und das geht aber in der Kita los, altersmäßig von der Kita bis ins Altenheim, weil ja überall Menschen trotzdem Sexualität haben und weil es in den meisten Ausbildungen der Menschen eben überhaupt kein Thema ist. Das heißt, man fängt irgendwie an zu arbeiten und weiß überhaupt nicht, oh, wie gehe ich denn jetzt damit um? Es wird nicht viel besprochen, es ist ein bisschen tabuisiert und das ist immer mein Thema gewesen. Also aus dem Tabu rausholen, die Menschen sprachfähig machen, mit Mythen aufklären. Also,
super interessant, aber auch super wichtig.
Ja, genau, weil es eben auch, und das ist so der zweite Schwerpunkt, das hängt damit eng zusammen, eben auch Prävention von sexueller Gewalt bedeutet, das ist so mein zweiter Schwerpunkt, so dass ich Menschen darin begleite, Konzepte zu entwickeln. Aber auch Schule sensibel zu sein. Mhm. Das heißt, Prävention von sexueller Gewalt irgendwie für Mitarbeitende in Kitas zum Beispiel oder in der Jugendhilfe. Aber auch mit Krankenhäusern, mit Stadtverwaltungen, also Prävention von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, also Sexualität.
Ja, stimmt.
Und
ja.
auch sexuelle Gewalt kommt ja in allen,
auf jeden Fall,
in allen Formen, wo Menschen zusammenkommen, gibt's das ja.
Wollte gerade sagen, da gibt's doch keine Grenzen.
Nee, überhaupt nicht. Und da achtsam miteinander zu sein, da bin ich viel mit unterwegs.
Toll, klasse.
Ein großes Spektrum auch, wie du ja sagst, es findet ja überall statt. Und heutzutage irgendwie darüber zu sprechen, beim Arbeitsplatz, super schwierig, glaube ich. Das ist immer noch ein Tabuthema, was ich immer noch wieder merke. Ich denke immer wieder in meiner Generation, dass wir vorankommen, wir reden da offener drüber und merke dann sehr oft, dass wir doch nicht so weit sind und ich dann irgendwie mal schief angeguckt werde, so ey, warum fängst du mit diesem Thema jetzt an? Das ist dann leider dann doch nicht so weit, wie wir denken. Finde ich super schade, weil an sich ist das Thema ein genauso normales Thema wie über das Wetter zu sprechen. In meiner Welt, für andere aber nicht. Wie nimmst du das wahr? Wo findest du ganz viele Hemmschwellen noch, darüber zu sprechen? Wo findest du die meisten Menschen, sage ich mal, die immer noch so vielleicht Probleme damit haben, so offen drüber zu sprechen? Gibt es da so Bereiche, wo du das merkst? Oder ist das recht verstreut?
Ist eher sehr recht verbreitet. Nicht verstreut, das ist sehr, okay. sehr verbreitet. Fast überall ist das so, dass es Menschen schwerfällt. Also es gibt bestimmte Dinge, über die man gut reden kann. Vor allen Dingen immer über die Sexualität der anderen.
Ah, okay, ja.
Also sehr viele Menschen, sehr viele Erwachsene können super über Jugendliche reden und deren Sexualität. Mhm. Aber über, also wer redet denn, also gibt es natürlich Menschen, aber sehr vielen Menschen fällt es dann eben schwer, wenn sie dann selber womöglich ein pubertierendes Kind haben, können sie über deren Sexualität sprechen, aber über die eigene Sexualität in der Menopause zum Beispiel. Ja. Das ist ja immer Stimmt. noch ein Tabuthema. Das, viele der Themen kommen so auch raus, man sieht die überall aufplöppen und alles in allem bleibt es aber für viele auf einer sehr persönlichen Ebene und ist so, also auf so einer professionellen Ebene oft noch überhaupt nicht angekommen, würde ich sagen. Und ob das was mit, also mein Gefühl ist auch nicht, dass es was mit Generationen zu tun hat, weil ich Leute kenne, also weil ich glaube, andersrum ausgedrückt, ich glaube, dass die Jugend von ihrer Selbstdefinition her das Gefühl hat, wir können darüber gut reden. Und im Alter wird es weniger. Das hat mit Schwierigkeiten von Sexualität in Elternschaft zu tun, weil das irgendwie dann plötzlich, das war sowas wie Thales und plötzlich wird es so schwierig mit so einem kleinen Kind im Bett.
Ja.
Und dann nimmt das auch, das vitale darüber reden nimmt dann einfach ab. Und das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Es gibt, weil wir ja über Sexualität in den Medien sprechen wollen, es gibt eine schöne Studie, eine Langzeitstudie, wo man geguckt hat, wie reden denn eigentlich 16-Jährige über Pornografie und wie reden dieselben 16-Jährigen dann als Erwachsene darüber.
Ah.
Und das ist ganz spannend, weil dann wird es deutlich konservativer. Also als 16-Jähriger fand man das total okay, dass man selber Pornos geguckt hat. Und wenn man selber 50 ist oder 40, denkt man, nee, die Jugendlichen sollten das besser nicht gucken, das tut denen gar nicht gut.
Ist ja interessant.
So, ach, ne? Krass.
Ja, und da deswegen bin ich ganz gespannt, wenn du sagst, da meine Generation so, ich bin gespannt, wie das ist, wenn du 50 bist, ob du dann,
immer noch so offen
bist. Ja, wie du dann gejudged wirst von den Jugendlichen, die dann auf dich gucken und denken, Alter, was dreht denn der? Ich glaube, es gibt schon auch ein Wachstum. Also viele Dinge sind sehr viel besser möglich. Wir haben für Dinge, für Phänomene Namen, die wir vor 20 Jahren nicht hatten.
Stimmt.
Ne? Ja. Also im Gewaltbereich, aber auch in im Orientierungsbereich und so. Da gibt es ja Dinge, die sind inzwischen klar benennbar und auch erforscht. Und gleichzeitig gibt es diese andere Bewegung auch. Und ich finde das total spannend, das zu begleiten.
Ja, voll.
Auf jeden Fall.
Jetzt hast du es ja.
Ich habe eine Lebensaufgabe jetzt für mich und zwar auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte gerne anders sein. Ich möchte gerne in Zukunft mit 50 Jahren immer noch genauso viel über mein Sexualitätsleben sprechen.
Ich werde dich
wie
dran
heute.
Erinnern, dann, wenn du 50 bist.
Gerne.
Machen wir hier kurz. Wir kennen uns
machen
einen
Handschlag
noch.
Jetzt
Handschlag,
hier. Ja.
Gut. Du hast es gerade schon gesagt. Unser Thema heute ist Sexualität und Medien. Ne? Da wollen wir heute mal ganz explizit drauf gucken, weil, wie wir gerade schon festgestellt haben, das Thema grundsätzlich Sexualität, sexuelle Orientierung, es ist ganz breit gefächert. Sexualität und Medien, warum ist es wichtig, das zusammenzudenken?
Oh, das ist aber eine schöne Frage, weil es, also ich finde sie deshalb schön, weil für viele Erwachsene ist das ja das Gleiche. Also gerade wenn man über Jugendliche redet, ne, dann denkt man sofort, oha, das ist ja problematisch. Die gucken so viel in die Medien und das ist ne, Sexualität und Medien. Und dann kommt noch Gefahr eigentlich noch mit irgendwie eben dazu.
Ja, ja.
Eigentlich ist Sexualität in den Medien ja sehr schlecht darstellbar, ne?
Ja.
Wenn wir mal ehrlich sind. Also in den audiovisuellen Medien kann man hören und gucken.
Ja.
Sexualität selbst ist relativ viel nicht hören und nicht gucken, sondern schmecken, riechen, fühlen.
Stimmt.
Das geht alles gar nicht.
Ja.
Und trotzdem muss man es natürlich zusammendenken, weil über das Medium ja Dinge transportiert werden können, auch im Sexuellen. Man kann darüber was lernen, man kann sich was abgucken. Medien erklären einem was über Sexualität. Medien sind aber auch zum Teil Sexualität oder werden dafür benutzt. Für Sexualität, all das gibt's ja.
Ja, und das ist ja alles. Also sei es jetzt Serien, sei es jetzt YouTube-Videos, sei es jetzt irgendwie Filme, Instagram, ist ja alles möglich, ne? Inwiefern unterscheiden sich die Vorstellungen von Sexualität, die Medien vermitteln, von der Realität? Also kann man sagen, da gibt's schon, das klafft schon sehr weit auseinander oder ist es zum Teil eigentlich auch realitätsnah?
Die häufigste Antwort ist, das klafft riesig weit auseinander. Ich glaube, die stimmt nur sehr bedingt, weil wir, wenn wir das behaupten, dass das sehr weit auseinander driftet, dann verzerren wir sowohl die Darstellung von Sexualität in den Medien, weil die ist ja auch sehr, sehr, sehr breit. Ja, von Rosamunde Pilcher auf der einen Seite oder irgendwie, also selbst so Sexualitätsbilder von so Teenie-Komödien. Das ist ja, das ist ja das Bild, was da von Sexualität gezeichnet wird, auf der einen Seite. Dann aber auch, keine Ahnung, Sexualitätsvorstellung. Ich habe jetzt zuletzt nochmal Deadpool geguckt, sowas. Also so. Und dann natürlich der ganze Pornografie-Teil.
Ja,
also die Bilder, die da vermittelt werden zur Sexualität, sind so umfangreich wie Sexualität auch.
Ja, das stimmt.
Also so zu sagen, nee, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Naja, also es gibt Menschen, die haben Sex, gehen dann ins Bad, schminken sich wieder frisch, machen die Haare wieder frisch und gehen danach zu dem Partner wieder ins Bett, ziehen den BH an und sehen am nächsten Morgen aus wie frisch gemalt. Das wäre jetzt nicht meine Art, Sexualität zu machen, aber das gibt's ja.
Ja, klar.
Ja. Und es gibt Menschen, die, bei denen besteht Sexualität vor allen Dingen aus Körperflüssigkeiten und bei denen ist ja alles auseinandergeraten.
Ja,
und
ja.
auch das ist, gibt es. Und also keine Ahnung.
Ja, und
also,
das, ja, stimmt, da hast du recht. Und das sieht man auch so in den Medien. Ne?
Und ich, also die Bilder, die in Sexualität in den Medien gezeichnet werden, sind ja vor allen Dingen die, die die Menschen produzieren. Also die sind ja, die kommen ja nicht von irgendwie daher, sondern es ist von Menschen, die das produzieren, gemacht und für Menschen, die das angucken. Und was erfolgreich ist, das ist ja oft auch deshalb erfolgreich, weil es irgendwie
jemanden anspricht.
Weil es jemanden anspricht. Und also ich frage mich dann immer, ob die Menschen wirklich realistische Darstellungen von Sexualität sehen wollen. Ich stelle mich dann selber bei der Sexualität vor, jetzt bin ich auch noch ein alter Mann. Wenn jetzt angenommen, ich wäre 20 Jahre jünger, dann kommt nicht das Altersshaming noch da so oben drauf. So, aber wer will das denn sehen? So langweilig.
Ja, wahrscheinlich.
Also das fühlt sich gar nicht langweilig an, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist zum Angucken, das ist ja nicht fürs Angucken gemacht.
Ja, stimmt.
Da liegt dann unter Umständen jetzt im Winter auch noch eine Bettdecke oben drüber, da ist hä?
Ja, stimmt.
Finde ich super spannend, weil genau heute hatte ich dieses Thema mit einer Freundin, gerade auch was so Pornografie angeht. Da hatte sie nämlich diese rhetorische Frage gestellt, warum es überhaupt Onlyfans gibt und warum Leute das überhaupt machen. Weil in ihrer Welt ist es so, dass man eigentlich, sie findet den Mehrwert nicht so daraus, sondern sie nutzt Pornografie eher als ein Ort, um Inspiration zu sammeln und nicht der Form der Befriedigung. So, das heißt, sie guckt sich Sachen an und kann vielleicht Sachen abgucken und abwandeln und sagen, das könnte mir vielleicht auch gefallen oder eben nicht. Und ich glaube, dass ganz viele andere Menschen eher andere Dinge in Pornografie sehen, als zum Beispiel sich da Anregungen zu holen, um das vielleicht mal irgendwann umzusetzen. Sondern bei vielen ist es ja wohl eher so, die Fantasie visualisiert zu sehen und dann quasi zu nutzen. Und das ist ja auch wieder für jeden was anderes. Pornografie ist ja ein so breites Medium, das kann man ja individuell bei jedem Menschen anders nutzen, sag ich mal. Und gerade das macht es ja auch irgendwie so vielfältig, oder? Der Umgang damit, erstmal zu wissen, was möchte ich von dem Medium eigentlich haben? Was gibt mir das? Und wie gehe ich damit um? Das ist ja, glaube ich, die größte Frage damit, oder?
Ja, das, um das vernünftig machen zu können, bräuchte ich ja Kompetenzen, um Richtiges zu finden. Also ich müsste erstmal meine Fantasien greifen können und dann müsste ich überlegen, okay, wo finde ich denn die Dinge dazu? Müsste mir die innere Erlaubnis geben, das auch als Fantasie haben zu dürfen.
Aber jetzt ist meine Frage, mal jetzt hier richtig pädagogisch gedacht, ist es ratsam, bevor man solche Medien konsumiert, sich damit intensiv zu befassen, darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt hier erreichen? Ergibt das Sinn? Also, nee, warum? Also ich finde das gerade wirklich eine Frage, die kommt gerade zu mir. Ist es gerade ratsam zu sagen, dass man sich damit aktiv beschäftigen sollte? Anstatt, ich sage jetzt mal, unkontrolliert einfach zu konsumieren. Und irgendwann gerät man vielleicht an irgendwelche Punkte, die vielleicht super extrem sind, weil man da so hingeleitet wird. Also versteht ihr den Punkt, den ich gerade irgendwie...
Aber ich glaube, du hast, also wenn ich jetzt an die jüngeren Menschen denke oder vielleicht sogar auch an meine Tochter, wenn die dann in die weiterführende Schule kommt. Ich glaube, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, dich vorzubereiten, weil auf einmal, zack, kriegst du irgendwelche Sachen geschickt über WhatsApp und siehst schon die ersten Videos. Da entstehen ja auch schon immer irgendwelche Bilder oder werden Dinge gezeigt und angeschaut. Hast du dann die Chance, überhaupt zu sagen, okay, bevor ich mir sowas angucke, setze ich mich damit auseinander?
Na, aber der Punkt, wann man sich damit auseinandersetzt, ist ja nie zu spät. Du selbst könntest jetzt sagen, ich möchte mich da gerne mit beschäftigen. Könntest du tun.
Ja, aber mein Bild ist ja jetzt dann schon geprägt, oder? Über die vielen Jahre.
Aber man entwickelt sich ja weiter, oder?
Ja, natürlich.
Unser Gast wird hier ganz still.
Nein, ich höre euch gerne zu. Nein, ich höre euch gerne zu. Nein, es ist, die Debatte ist natürlich, auf der einen Seite führt die zu gar nichts, ne? Also, weil niemand, also es gibt natürlich Menschen, die das machen, aber sehr viele Menschen konsumieren Medien, weil sie Bock darauf haben. Also, wenn ich das, ich lese ja auch keinen Ratgeber zum Thema Museen, bevor ich zum ersten Mal in ein Museum gehe. Ich gehe da rein und dann gehe ich in das nächste Museum, was mir gefällt, und dann gehe ich in das nächste Museum, was mir gefällt. Also ratsam wäre das natürlich vorher, sich über die Ausstellung, die es da gibt, zu informieren. Mhm. So wie es ratsam wäre, sich, bevor ich nach irgendwo in Urlaub hinfliege, mich zu informieren, was da machen aber viele Menschen einfach nicht. Und insofern ist die Debatte so ein bisschen, also, und wir sind dann natürlich wieder schnell bei Jugendlichen, ne? Als YouPorn online ging, da war ich ein erwachsener Mann. Ich habe auch jetzt vorher nicht nochmal mich kritisch nochmal damit auseinandergesetzt, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ne? Also immer wenn neue Medien auf den Markt kommen, dann nutzen die Menschen die, und dann erst später kommt jemand und sagt, oh, das war hochgefährlich alles. Ne? Das ist ja auch so typisch. Ne? Also jetzt ist also,
ja, total.
Ich verstehe TikTok nicht mehr, also sage ich, TikTok ist gefährlich. Okay. Also, das ist ja immer schon so gewesen.
Ja,
meine Eltern haben VHS nicht verstanden. Jetzt sind die Hörer, die in
schockiert.
Deinem Alter sind, die sind vollkommen abgehängt.
Ich kenne die komplett noch, die Gerätschaften. Ja.
Meine Tochter hat mal gefragt, Papa, wo ist denn der wie komme ich denn auf die zweite Seite von der VHS? Ich will das, wie kann ich die umdrehen? Nein, es ist immer schon medienkritische, also Erwachsene sind abgehängt bei neuen Medien, Jugendliche nutzen die einfach, und sehr häufig geht das einfach gut.
Ja.
Muss man, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, boah, wenn das bei uns, was als hätte schief gehen können, ne? Chatroulette. Wir haben natürlich
stimmt,
haben
mit, ja, ja.
Also
stimmt,
da, die Menschen haben Dinge gemacht, wo man denkt, ja, auch bei Knuddels oder bei SchülerVZ, was da alles hätte schief gehen können, weil Erwachsene, ICQ, all diese Dinge aus Medien von früher, wo man heute denkt, oh Gott, dass das irgendwie, das war ja so offen, da hätte ja jeder alles machen können. Ja, ist ja auch passiert. Also es gibt Menschen, die dabei unter die Räder gekommen sind, aber sehr, sehr häufig ist es eben auch gut gegangen.
Ja.
Und Erwachsene gucken da so sehr kritisch drauf. Der Trick, glaube ich, ist eher, weil das du gerade gesagt hast, ist, und dann gerät man irgendwo hin und dann ist es nicht mehr gut. Mhm. Ich glaube, es ist total gut, Erwachsene zu haben, die kompetent sind und von denen ich weiß, dass sie kompetent sind und die relativ moralfrei mir begegnen, wo ich dann hingehen könnte, wenn ich denke, was habe ich denn da gesehen? Und das hat mich jetzt auch noch angemacht. Mhm. Was stimmt denn nicht mit mir? Mhm. Und die dann nicht sagen, so, jetzt schleppt mir nicht sofort zum Therapeuten, sondern zur Therapeutin, sondern die mal sagen, ja gut, jetzt trennen wir mal Fantasie von dem, was du machst. Mhm. Das muss dir klar sein, dass es da einen Cut gibt. Sowas. Ne? Also ich glaube, es wäre gut ansprechbar. Das und viele Erwachsene haben so ein Gefühl, sie müssen dann in die Gegenrichtung drücken. Ne? Die Jugendlichen gucken Pornos, also müssen wir denen jetzt sagen, dass das alles ganz unrealistisch ist und sagen, die sollen das gar nicht gucken. Das hilft ja nicht. Wenn ich das gucke, um mich inspirieren zu lassen, dann muss ich wissen, wo finde ich inspirierende Dinge. Wenn ich in Mainstream-Pornografie reingerate, dann ist das sehr schnell nicht mehr inspirierend, weil das alles immer gleich ist. Also nicht alles, aber vieles ist sehr gleich. Mhm. Und dann ist das nicht hilfreich. Dann könnte OnlyFans unter Umständen ein Tool sein, was hilft. Es könnten aber auch Plattformen sein, die, also keine Ahnung, alles Mögliche kann dann hilfreich sein. Da muss man halt wissen, wo kann man denn sonst noch so gucken.
Ja, ich habe da auch so ein Beispiel, was mir dazu gerade einfällt, dieses 365 Tage, dieser Film. Das ist ja auch so durch die Decke gegangen. Und ich glaube, ne, da kann man auch so, also da waren dann auch, ich sage jetzt mal als Beispiel, viele Frauen total beeindruckt von dem Film. Entweder fanden die den Protagonisten toll oder überhaupt alles, was da so passiert ist. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sich dann viele gefragt haben, ja, aber mag ich das überhaupt, wenn ich so behandelt werde? Und eigentlich bin ich doch total feministisch. Wie kann es jetzt sein, dass ich das irgendwie interessant finde? Dass sie dann sich vielleicht die Frage gestellt haben, ne? Wie sehe ich das eigentlich? Ist das was ich auch für mich so gut finden würde? Oder geht das gegen all meine Moralvorstellungen, weil ich eigentlich mich nicht so behandeln lassen möchte von einem Mann? Also das habe ich oft mitbekommen, so um mich rum einfach, als dieser Film so rauskam. Finde ich,
Und die Frage ist ja total spannend auch. Also wie kriege ich das vereint? Und dann brauchst du aber Erwachsene, die genau dieses Spannungsfeld aushalten können. Mhm. In der Sexualität ist doch alles viel ambivalenter und viel weniger eindeutig. Und Erwachsene, die so tun, als wenn das alles immer so easy wäre, das hilft doch nicht. So, das ist ein Milliardär, ich glaube, der ist Milliardär,
ja,
oder?
Ja, ja.
Das ist ja aber wie ein 50 Shades of Grey. Ja, genau. Also dieses, da gibt's, oh, das ist, Und dann, ich muss gar nichts mehr machen, der bestimmt alles über mich. Wow, das klingt irgendwie cool. Mhm. Ja, als Fantasie.
Ja.
Super. Ja, aber das, so, wo ich mich moralisch aufrege, ist, dass Netflix solche Filme produziert, weil also das, was da an, also die Darstellung ist, finde ich jetzt schon auch nicht unproblematisch.
Auf jeden Fall, ja.
Aber das ist auch nichts Neues und das ist, ich bin groß geworden eher mit Eis am Stiel.
Stimmt, ja? Das habe ich auch immer geguckt.
Und das ist da, die Sexualität, Eis am Stiel. Das ist so, die Sexualität, die da gezeigt wird, ist, also um zu Sexualitätsszenen sehen zu können, musste der etwas unterbelichtete, unattraktive, übergewichtige, also alles so Shaming-Geschichten, Junge hat ganz häufig in irgendwelche Löcher geguckt und unerlaubterweise irgendwen beobachtet. Also immer so gezeigte Stalking, gezeigte Grenzverletzungen, die dann aber für den Zuschauer natürlich cool waren, weil jetzt gab es endlich mal eine Sexszene zu sehen oder eine Erotikszene. Ne? Hochproblematisch. Also es gab immer schon solche Sequenzen, wo sexualitätshaltige Sequenzen irgendwie problematisch waren.
Genau.
Und gleichzeitig ist natürlich die Vorstellung, ich will mich da irgendwo hinschleichen und irgendwem beim Sex beobachten oder beim Duschen beobachten, die Vorstellung, die Fantasie ist ja erstmal nicht so ungewöhnlich. Wichtig ist halt, dass die Menschen klar haben, ja.
Dass da Grenzen verletzt werden, ne?
Ja, und dass ich das nicht machen darf. Ich darf die Vorstellung berauschend finden.
Ja.
Ich darf ja auch die Vorstellung berauschend finden, irgendwo hinzugehen und Frauen mit kurzen Röcken irgendwas mit denen zu machen. Mhm. Ja, aber dass ich.
Aber da hört es dann auch auf.
Genau,
ne?
Da hört es dann
nach
auch auf.
Nach der Vorstellung, ja.
Genau. Mhm.
Ja, das stimmt, hast du recht. Also, ne, wir haben. Es gibt ja nicht nur Pornografie, sondern natürlich auch ganz, ganz viel davor. Ich denke so an sexualisierte Bilder, die Rollenklischees, die da teilweise, ne, sei es jetzt der Film oder andere Dinge. Was macht das mit den Jugendlichen? Oder fragen wir mal so, kann man da auch was Positives rausziehen? Oder ist es nur so, wie ganz viele sagen, oh Gott,
Also ich würde sagen, positiv für die Entwicklung. Mhm. Das würde ich einmal so sagen, positiv für die Entwicklung, ob es sowas halt irgendwie auch gibt. Ich glaube, viele sehen da ja auch irgendwie vielleicht einen sicheren Hafen, die vielleicht nicht so informiert sind, da irgendwelche Sachen zu sehen, um sich da vielleicht auch einen Halt dran zu holen, keine Ahnung.
Naja, als erste Orientierung, mal so zu wissen, okay, das liegt hier alles im Gemüseregal und das liegt ganz vorne, das scheinen die meisten zu nutzen. Mhm. Guck ich mir mal an. Und also, wenn ich dann noch, keine Ahnung, was ist gerade nicht so beliebt? Keine Ahnung.
Aubergine ist gerade nicht so lecker. Die ist gerade nicht so im Trend.
Ja, aber ansonsten sind Auberginen gerade im Trend. Aber ich sag mal so, wenn ich vorne reingehe, also neben den Äpfeln und jetzt gerade die Apfelsinen und ich weiß nicht was, zu wissen, okay, ich muss keine Apfelsinen essen, aber viele Menschen mögen offensichtlich Apfelsinen, alles klar, ich suche mir mal nochmal was, was mich mehr anmacht.
Ja.
Das zu wissen ist ja nicht verkehrt. Und die Dinge mal wirklich auch zu sehen, also mal im besten Falle Äpfel zu vergleichen. Und das ist aber wie mit der Auslage im Supermarkt auch. Die Äpfel, die es in die Auslage schaffen, sind 1A-Äpfel.
Stimmt.
Ne? Und in Wirklichkeit hat das, also an den Bäumen wachsen auch noch ganz andere Äpfel. Mm. Die schmecken genauso lecker, die sehen nur anders aus. Und das hat was mit Sehgewohnheiten zu tun und das mal zu problematisieren und zu sagen, guck mal, das, was du da siehst, das ist ganz nice, weil es irgendwie für den Film dargestellt ist, aber andere Dinge haben auch ihren Reiz. Ne? Das ist das, was, aber das wäre dann Pornografiekompetenz, den Menschen das beizubringen, so, ne?
Ja, stimmt, ja. Aber das ist recht, das.
Und ansonsten ist das natürlich, also das hat einen Nutzen für Jugendliche auch tatsächlich, weil sie dann auch, sehr viel Verschiedenes sehen können. Das ist heute auch nochmal deutlich anders als früher. Heute kann ich jede Form von Sexualität mir auch angucken. Wäre ich denn als Jugendlicher an den schwulen Porno gekommen? Hm. Wie wäre ich da rankommen sollen? Das wäre ja richtig heikel gewesen. also 80er Stimmt. Jahre.
Ja,
ne?
Ja.
Geschweige denn irgendwie Sexualität mit einer Transperson oder Sexualität mit Interpersonen. Das kann ich ja alles sehen. Das ist alles auch nur so mittelrealistisch. Hm, ne? So wie heterosexuelle Sexualität auch nur so mittelrealistisch ist. Aber ich habe es schon mal gesehen und ich weiß, ach guck mal, es hat sogar eine eigene Kategorie hier in dem ganzen Regal mit den Dingen, die es so gibt.
Stimmt,
gibt's
ja.
das auch? Ah, okay. Ich bin offensichtlich nicht ganz so schräg, wie ich dachte. So, ja. Das ist doch fein.
Ja, voll, total.
So, es gibt
ja.
Menschen, die stehen auf, also die stehen auf 250 Kategorien, ne? YouPorn hat, glaube ich, 250 Kategorien.
Was? Echt? Ja.
Wow.
Sowas in der Größenordnung. Wow. Davon sind 100, glaube ich, verschiedene Sprachen, weil die Menschen tatsächlich, oh, das ist so, wie man früher gesagt hat, der Playboy, ich lese den wegen der Interviews und wegen der Artikel da drin, ne? Also ja, die Menschen wollen schon auch verstehen, was da gesprochen wird. Also nicht alle natürlich und je nachdem, wie alt, also ob man.
Oder manche stehen auch auf einen besonderen Akzent oder sowas, ne?
Ja. Stimmt, diese sächsischen Pornos waren auf
jeden Fall. Oh, sag mal. Oh, sag jetzt mal ab hier. Mensch. Ja, auf jeden Fall, gibt's auf jeden Fall.
Ja.
Finde ich super spannend.
Und die Unterschiede zwischen Mann und Frau, das würde mich auch interessieren, weil du hast eben erzählt, Karim, deine Freundin hat gesagt, sie würde eher sich da irgendwie Inspiration rausholen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, liegt es vielleicht daran, weil sie eine Frau ist? Weiß ich nicht, das ist jetzt auch wieder so ein Klischee. Du hast vorhin gesagt, Michael, ne, das lag vielleicht auch daran, dass ich eine Frau bin, dass ich das damals nicht so mitbekommen habe mit diesen Pornos, weil ich da auch nicht aktiv nachgefragt habe, weil das für mich als junge Frau vielleicht gar kein Thema war. Kann man schon sagen, oder? Dass es da schon vom Konsumverhalten definitiv Unterschiede gibt, ne?
Ja. Es gibt eine ganz schöne Studie in Hamburg gemacht, eine qualitative Studie, die heißt What Do Boys Do With Porn und What Do Girls Do With Porn.
Mhm.
Und dabei ist schon rausgekommen, dass das qualitativ deutliche Unterschiede gibt. Das ist dir, also zum einen ist rausgekommen, genau was du gerade gesagt hast, ne? Also die Nutzung von Pornografie von Jungs ist tatsächlich vor allen Dingen zur Selbststimulation, zur Selbstbefriedigung. Das ist so. Das hat sich deutlich geändert. In For-You-Porn-Zeiten, als man noch nicht so viel und so leicht rankam, haben Jungs und Männer das schon auch mal anders gemacht.
Mhm.
Das war das eine Form neben anderen. Und das hat sich deutlich geändert. Es wird vor allen Dingen mit Pornografie jetzt gemacht. Und das hat aber auch was mit dem. Und da merkt man wieder, was ich vorhin gesagt habe. Es reproduziert eigentlich nur die Dinge, die eh schon da sind. Also die Geschlechterbilder, die da dargestellt werden in Pornografie, die kommen ja aus der Kindheit. Also die kommen dann eher aus Kinderfilmen und Kinderbüchern als aus Pornografie.
Ah, ja,
also wie ein richtiger Junge sein soll, wie
Stimmt,
ein richtiges Mädchen
recht,
soll. Das habe ich ja viel früher schon gelernt. Und ein richtiges Mädchen macht A, keine Selbstbefriedigung. Es interessiert sich auch nur so ein bisschen für Sexualität, dann vor allen Dingen über so Beziehungsdinge. Ja. Ne? Und Pornografie natürlich überhaupt nicht.
Ja,
also Mädchen sagen, dass sie Pornografie gucken. Aber sie gucken das dann, weil sie mal so eine Inspiration wollen. Sie gucken das mit Freundinnen, um sich darüber so ein bisschen lustig zu machen. Mhm. Die gucken das auch mal mit ihrem Partner. Aber dass Mädchen sagen, ich muss dazu die Selbstbefriedigung irgendwie und gibt's natürlich auch, aber ist nicht der Regelfall.
Ja, ja.
Ist auch viel schwerer kommunizierbar.
Aber da hast du recht, diese Rollen, das passiert ja schon viel früher, ne? In den Kinderbüchern oder Kinderserien.
Im Verhalten der Eltern miteinander, die plötzlich, nachdem sie irgendwie ganz gleichberechtigt groß geworden sind, plötzlich doch wieder mit so kleinen Kindern. Wenn man an die Ressourcengrenzen kommt, dann geht man wieder dahin, wo es leichter ist. Ne? Und dann macht man das, was man immer schon gemacht hat. Auch wenn man eigentlich eine andere pädagogische Idee hatte.
Ja.
Überhaupt keinen Vorwurf an irgendjemanden. Also mit kleinen Kindern ist man am Limit. Und dann denke ich irgendwie, ja, ey, koch du lieber. Irgendwie, das geht bei dir schneller.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass es allen schmeckt, ist gut. Mach mal. Und ich, keine Ahnung, wie im Auto bin ich jetzt auch raus, aber also so Dinge, die so,
so dieses typische.
Management by Kompetenz, würde man sagen. Und das passiert dann eben so, wie wir es auch gelernt haben. Und dann sind wir wieder, also.
Geht schneller, als man denkt.
Ja,
dann, ne?
Total.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es natürlich auch heute viel mehr, Rollenbilder, die alternativ sind. Ne? Das ist ja schon so. Das ist jetzt nicht mehr, es gibt nicht mehr nur diesen einen Typ Mann, den einen Typ Frau, der da so vorgelebt wird, sondern es gibt ja inzwischen auch Role Models ohne Ende andere. Das ist auch toll so.
total. Also ich habe jetzt letztens erst gelesen hier in der Hatz, dass jetzt queere Kinderbücher in den Kitas verteilt werden. Und da dachte ich, ach klasse, ne? Also da gibt's dann verschiedene Familienbilder, verschiedene Rollen, unterschiedlich, alle möglichen Sachen. Und da dachte ich dann auch, ja, ist schön, ne? Dass man da dann auch mal die Möglichkeit hat, in dem Alter da auch schon reinzugucken und zu schauen, okay, alles ist irgendwie okay.
Ich finde es auch mal so spannend, gerade was so Rollenbilder angeht. Es gibt super verschiedenste Menschen, wie sie darauf reagieren. Also ich meine, ich bin auch queer und dann ist man mal auf so einer Party und ist dann so irgendwie mit Leuten am Quatschen, lernt neue Leute kennen, irgendwie in einer Gruppe und dann irgendwann finden die heraus, dass man irgendwie queer ist und dann sind ganz viele Männer erstmal so, oh, jetzt guck mich aber bitte nicht an und jetzt bitte komm mir auch nicht zu nah, weil irgendwie man sich so denkt, vielleicht will der ja was von mir. Finde ich so ultra spannend, weil wenn man ja mit irgendwie so mit da sich aus diesem, also mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist einem ja klar, nur weil dieser Mensch queer ist, bedeutet das ja nicht, dass so etwas passiert. Oftmals ist es ja dann so, dass die Menschen, die am meisten da irgendwie eine Angst vor haben, auch die Menschen sind, die innerlich solche Ideen oder Gedanken haben, aber Angst haben, es vielleicht irgendwie zu äußern. Warum reden wir nicht offen? Also, ich finde das so schade. Es ist wirklich so schade, dass wir einfach nicht mal reden. Wirklich. Es wäre so einfach, wenn wir einfach mal alle Hürden fallen lassen würden. Wirklich. Es wäre so schön. Lass uns doch mal reden. Lass uns mal gemeinsam darüber unterhalten. Aber warum geht das nicht? Ich finde das so schade.
Ja, finde ich auch. Und, mir fällt es aber schwer, dass so, also in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, war das ja so, die Menschen, die das, die da so meisten dagegen sind, in denen ist irgendwas innen drin auch in die Richtung, ne?
Manchmal.
Ja, genau. Genau, das ist schon deutlich relativiert mit manchmal, finde ich auch. Und gleichzeitig pathologisiert das so und rechtfertigt deren Verhalten. Ich möchte queerfeindliches, homofeindliches Verhalten an keiner Stelle irgendeine Möglichkeit geben zu rechtfertigen. Ne? Mm. Also weil das ist einfach nicht okay.
Mm. Ja, hast du völlig recht. Ne? Ja.
Und das ist egal, das ist auch nicht okay. Also es kann ein bisschen weniger okay, also mehr okay, wenn ich irgendwie straight lebe und eigentlich aber queer bin und mich nur nicht traue. Also ein Arschloch bin ich dann trotzdem, wenn ich andere queere Menschen fertig mache. Ne? Also geh in dich, kümmere dich um dich selbst und hör auf, so ein Blödmann zu sein. So,
ja,
ne?
Voll. Ist so, also. Das stimmt. Aber ja, du hast natürlich recht, ne?
Und also die Menschen, die, also wir können das abfeiern, dass in Kinderbüchern in Kitas queere Kinderbücher verteilt werden, aber glaubt man nicht, dass die Menschen, die da verteilen, erstens, also dass die Bücher da auch bleiben, also die kommen dann irgendwo in irgendeinen Schrank, das ist ja, die Kinder, die kriegen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte und ob die Menschen, die verteilen, dafür auch gefeiert werden, ist eine ganz andere Frage. Also es gibt natürlich auch richtig massive Kritik daran, weil angeblich Kinder noch keine Sexualität haben. Das im Übrigen, wenn wir zu dem Thema Pornografie zurückkommen, ne, keine vernünftige Auseinandersetzung damit, Kindern über bestimmte Phänomene nicht zu informieren, ist genau das, was diese Eltern dann später problematisch finden. Dann kennen die sich nicht aus und dann sind natürlich, dann haben natürlich die Medien eine sehr viel größere Macht. Wenn, ja, wenn so ein Kind noch keine Ahnung von nichts hat, ne, dann schlagen die Eltern die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, hätte man früher anfangen können.
Wie überfordert ist denn so ein Fünfjähriger, wenn ich dem erkläre, was Transgeschlechtlichkeit bedeutet?
Ja.
Hä, wieso sollte da irgendjemand, also der weiß ja auch, was ein Tyrannosaurus Rex ist, das Wort ist viel schwerer.
Ja, stimmt, hast du recht.
Also es ist so.
Ja, hast du völlig recht, total. Aber ist es denn, also würdest du denn sagen, dass wir in unserer Gesellschaft ein realistisches Bild von Sexualität haben? Oder ist es doch auch sehr verzerrt?
Ich glaube, als Gesellschaft, wenn man das als Ganzes nehmen kann, würde ich denken, haben wir ein realistisches Bild von Sexualität. Wir haben also sehr viel wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Mm. Ich glaube, wir wissen heute sehr viel mehr über Sexualität als vor 100 Jahren. Mm. Und wir wussten aber vor 100 Jahren auch schon ganz schön viel. Also das ist jetzt, also wenn man sich so anguckt, anatomische Bücher von 1800 anguckt oder auch, wenn man das anguckt, was in der Magnus Hirschfeld Stiftung gelaufen ist, auch schon irgendwie 1920, da sind richtig gute Sachen auch gelaufen. Und ich glaube, trotzdem haben bestimmte, also erstmal glaube ich, hat jeder in sich selbst hat wahrscheinlich ein verzerrtes Bild, ne? Also, was gehört, wenn ich dich jetzt fragen würde, was gehört denn für dich dazu, dann wärst du wahrscheinlich auch im Verhältnis zum Mainstream, also wenn man so eine gesellschaftliche Mitte irgendwie bildet, dann wäre dein Bild wahrscheinlich auch verzerrt. Mhm. Und meins auch. Also ich meine, ich rede den ganzen Tag drüber und manchmal macht der natürlich auch genau das die Verzerrung.
Ja, klar.
Ne? Weil ich dann immer denke, das ist doch, Vulva zu sagen, ist doch normal. Ja. Ich weiß natürlich, dass es nicht normal ist, aber es ist so. Verzerrung gibt es in alle möglichen Richtungen.
Ja, stimmt. Ja, einfach ein bisschen offener sein, ne? Denke ich auch.
Einfach. Das ist schon für viele Menschen schwer. Also das ist auch okay. Aber,
ja, aber Michael hat ja recht. Also dann sollte man bei seinen Kindern einfach schon mal anfangen, ne? Sei jetzt mal dahingestellt, in welchem Alter und wann die das vielleicht verstehen und irgendwie vernünftig aufnehmen können. Aber da fängt es ja irgendwie an, ne? Und wenn man da nicht ein bisschen Vorarbeit geleistet hat, also ich kann es wirklich selber auch aus dem privaten Bereich sagen, meine Schwägerin ist nämlich auch Sexualpädagogin und die hat mir für meine 6, 7, 8, also als meine Tochter 6 war, jetzt mittlerweile ist sie 9, auch immer schon mal tolle Literatur empfohlen und hat gesagt so, und wenn dann jetzt irgendwann die Vorpubertät kommt, ne, also sind schon gefühlt mittendrin so ungefähr. Das wird ja auch immer früher. Da hat die wirklich auch tolle Literatur, wo ich sage, oh Mensch, setze ich mich mal mit auseinander und guck mal, ob meine Tochter auch vielleicht mal reingucken möchte, ob sie vielleicht dann doch mal eine Frage hat oder wie auch immer. Einfach, dass man die Option gibt, ne, und dann da ist und irgendwie ein bisschen was erklären kann, eventuell.
Na, ich hoffe sehr, dass du ihr dann gute TikTok-Kanäle empfehlst.
Ja,
also
ja.
Als Medienfachfrau solltest du ja 2, 3 gute ihr empfehlen.
Ja.
Oder noch klüger, frag sie, welche gut sind. Lass sie recherchieren, dann ist sie in ihrer, dann ist sie in ihrem Algorithmus in dem Thema drin, wählt die richtigen aus und dann werden ihr die immer wieder reingespült. Besser als du empfiehlst.
Stimmt, eigentlich ist das voll smart.
Meine Tochter darf noch gar kein TikTok haben.
Nein, natürlich nicht. Ich meine aber dann später, ab 16, TikTok ist ab 16, oder?
Ich glaube schon, offiziell ab 16, glaube ich, ja.
Ja. Aber stimmt, naja, ab und zu manchmal so ein paar YouTube-Videos oder so, aber ja, das könnte man gemeinsam, hast du recht, ne? Müssen ja nicht nur die Bücher sein, man kann es auch über die anderen Medien, die audiovisuellen, genauso gut nutzen.
Ja, und dann irgendwann auch ohne Eltern. Also, ich habe mit meiner Tochter irgendwann Sex Education geguckt.
Ah, mega gute
tolle Serie.
Ja, richtig gute Serie. Aber meine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch 16 oder so, als wir das geguckt haben. Die fand das natürlich total schräg, das mit ihrem Vater zu gucken. Mm. Das ist auch komisch.
Ja, glaube ich, ja. So. Stimmt,
also,
verstehe ich.
Im
aber.
Im Übrigen ja auch total zur Serie mit der übergriffigen Mutter, die Hauptfigur so, ne? Also, wunderbar. Total. Ich wollte nicht Gillian Anderson sein. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, danke, dass du eine Folge mit mir geguckt hast und jetzt guck mal schön alleine weiter.
Jeder guckt jetzt für sich selbst. Aber du hast erzählt, Michael, du bist wirklich ja viel unterwegs und leistest da einfach auch Bildungsarbeit. Was würdest du denn sagen, wo Schule, Gesellschaft oder auch Politik irgendwie bei uns noch ansetzen müssten, um da so jugendlichen Umgang mit Sexualität und Medien so ein bisschen zu stärken? Oder ein bisschen mehr zu stärken?
Also ich glaube, dass pädagogische Fachkräfte mal vor allen Dingen damit anfangen müssen, sich selber Kenntnisse drauf zu schaffen. Mhm. Nicht so Klischeegequatsche darüber. Also Pornos sind immer frauenfeindlich. Mhm. Hä? Nee. Mhm. Und was heißt denn überhaupt frauenfeindlich? Also müssen wir mir mal bitte mal erklären, was genau das denn eigentlich meint? Also ab wann ist denn so ein, also wenn die Darstellerinnen Frauen sind, wenn die Produzierenden Frauen sind, wenn dafür Frauen gemacht ist, wenn man die Menschen fair bezahlt und das alles einvernehmlich war, wirklich einvernehmlich war, aber was ist denn daran frauenfeindlich dann? Da muss man mir erstmal erklären. Mhm. Also Kenntnisse sich drauf schaffen, statt moralisch zu verurteilen. Mhm. Das wäre mal das Erste, was pädagogische Fachkräfte brauchen. Und dann würde ich sagen, braucht also es gibt natürlich problematische Phänomene, aber dann ist es keine, das finde ich so schön, man könnte zum Beispiel, um ein bisschen Werbung für eine Kollegin zu machen, man könnte zum Beispiel Pornografie, eine schamlose Analyse von Madita Oeming lesen.
Ah.
Die beschreibt das ganz gut. Und die sagt zum Beispiel, und wir sollen aufhören damit, in den Topf Pornografie alles reinzuschmeißen, weil bei uns ist ja in die Definition Pornografie gehört ja auch Gewaltpornografie rein, also die bei uns verboten ist. Und sie sagt, das ist eigentlich Gewalt, das ist gezeigte Gewalt, das ist keine Pornografie. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz, ganz guten Move zu sagen, okay, trennen wir mal das eine vom anderen.
Muss man unterscheiden.
Also ist die Herstellung okay gewesen? Waren die Menschen einverstanden? Ist es keine, ist es keine Deepfake-Pornografie, die Gesichter auf Menschen, also das ist ja alles nicht okay. Das ist ja, das ist alles problematisch.
Klar.
Das sollte man nicht verbreiten. Da sollte Politik gucken, was können wir machen, um die Verbreitung so gut wie möglich zu verhindern und den Menschen wirklich auch mit Strafen und allen Dingen zu begegnen.
Ja.
Das ist das eine. Und dann braucht es eben aber, wenn dann in pädagogischen Kontexten, braucht es eben Erwachsene, die Kenntnis haben und dann auch mit Menschen reden. Und ein differenziertes Bild von Sexualität ist dafür, finde ich, einer der Schlüsselpunkte. Also wenn Erwachsene, die zu schnell moralisch kommen und ein Bild von Sexualität darstellen, was, wo die Jugendlichen dann relativ schnell merken, naja, so wie du, so einfach wie du das hier darstellst, ist es aber auch nicht.
Ja.
Weil Sexualität ist was Kompliziertes, was hochgradig Störungsanfälliges.
Mhm.
Und das sollte man ehrlich besprechen. Und das hat ja nicht nur was mit Jugendlichsein zu tun. Also es ist ja auch für Erwachsene störungsanfällig und problematisch und aufgeladen ohne Ende und nicht so zu tun, als wenn ich derjenige wäre, der alles im Griff hätte. Und du würdest das jetzt mal von mir hören.
Ja, stimmt. So, ne?
Das, das ist auch unglaubwürdig. Und da gut zu begleiten und in den Jugendlichen dann eben die Dinge zu sagen, wenn du was, wenn dir was begegnet, wo du richtig verstört bist oder wenn du Dinge nicht wissen willst, also wenn du Dinge nicht machen willst, die du da gesehen hast, dann ist das natürlich okay. Also vernünftig begleiten, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Das muss man auch sehen. Man muss sich auch klar sagen, dass das natürlich auch sehr bedingt nur geht. Da ist eher Peer Education das Richtige. Wer will denn mit seinen Eltern, mit pädagogischen Fachkräften über einen eigenen Pornokonsum reden?
Nein, also, das stimmt.
Halleluja.
Ja. Genau, das
stimmt. Lass uns mal darüber reden, was ihr so guckt.
Ja, richtig.
Ja,
aber da sagst du gerade was, wenn ich jetzt so an die jungen Erwachsenen oder die Jugendlichen denke, die zu mir kommen oder die uns jetzt zuhören, wenn die jetzt niemanden haben, wo sie sagen, ach, dem vertraue ich mir an, gibt es Anlaufstellen, die du empfehlen kannst oder wo, oder Internetseiten, Foren, wo du sagst, Mensch, du bist ein junger Mensch, du hast vielleicht Fragen oder ja, möchtest dich informieren, wo gibt's da was, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst?
Das hängt jetzt sehr davon ab, welche Frage ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gucke Filme und merke, die ProtagonistInnen, die ich da angucke, die werden immer jünger. Und ich irgendwie denke ich, dass ich fange jetzt schon an, Dinge zu suchen und ich weiß jetzt auch nicht, was mit mir los ist. Dann will ich mich bei kein Täter werden melden.
Okay.
Das ist was anderes, als wenn ich denke, das wäre ja auch eine total vernünftige Frage. Keine Ahnung. Ich bin Junge, ich habe jetzt irgendwie, ich bin heterosexuell und ich bin, ist egal. Ich bin Junge und ich möchte gerne Sex haben. Und die Vorstellung, dass irgendjemand meinen Penis in den Mund nimmt, die macht mich einfach gar nicht an.
Mhm.
Das machen aber im Porno alle. Also das ist ja eine der Dinge, die in fast allen Pornos fast immer stattfinden.
Ja, ja.
Dann zu sagen, wie was stimmt mit mir nicht? Wieso machen das alle? Aber ich will das überhaupt nicht. Ist das nicht, hä? Also darüber ernsthaft reden.
Ja.
Und ein bisschen mehr als, nö, du musst natürlich nichts machen, was du nicht willst. Ja, so, warum nicht? Ja. Wie könnte das gehen, dass es irgendwie, warum willst du das nicht? Ja, weil mir die Vorstellung, dass das irgendwie, das muss doch unangenehm sein. Ja, okay, wie kann man das machen? Also das wäre dann ein vernünftiges Gespräch darüber. Dafür bräuchte man dann wahrscheinlich die KollegInnen, also wenn wir jetzt hier regional unterwegs sind, dann bräuchte man wahrscheinlich die KollegInnen von Profa oder anderen Beratungsstellen, die sexuelle Bildung anbieten. Es könnte aber auch natürlich können, also im Sexuellen gibt es so viele Fragen. Also wenn ich Orientierungsfragen habe, wenn ich denke, das ist ja irgendwie eine der allertollsten Szenen in Sex Education, wie einer der Hauptdarsteller vor diesem Bild steht, was man im Übrigen dann dabei gar nicht sieht, und der macht Selbstbefriedigung und sein Blick schwankt immer zwischen der weiblichen Person auf dem Bild und der männlichen. Und der ist immer so hin und her gerissen. Ja, und wenn ich nicht so genau weiß, bin ich denn überhaupt? Was fühle ich? Wo will ich hin? Dann bin ich vielleicht besser bei einem, jetzt weiß ich das tatsächlich gerade nicht auswendig, wie das schwul-lesbische Jugendzentrum in Hannover heißt.
Ne? Ja, Andersraum in Hannover zum Beispiel.
Genau, also da gibt es in den meisten Großstädten gibt es inzwischen solche Einrichtungen.
Ja, definitiv.
Das sind ganz unterschiedliche Fragen. Wenn ich von Gewalt oder sexueller Gewalt betroffen bin, muss ich wieder zu einer anderen Beratungsstelle gehen. Das hat mein Partner mit mir gemacht. So, also es sind unterschiedliche Beratungsstellen.
Unterschiedlich,
und das ist toll in Deutschland, weil wir wirklich für fast alles Expertise haben.
Ja.
Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann melde ich mich bei einer von diesen Einrichtungen und dann wird mir von da weitergeholfen.
Oder zum Beispiel auch Pornografie-Sucht, ne? Also das sind auch manchmal Themen, die ich bei mir auch habe. Also auch da gibt es ja Fachstellen, wo man sagt, okay, mein Pornokonsum nimmt jetzt so ein Ausmaß an, ich kann kaum noch am Alltag irgendwie teilnehmen, weil ich da ständig irgendwie, ne? Also auch das würden wir zum Beispiel in die Shownotes packen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Pro Familia, klar, ganz klare, gute Anlaufstelle, aber auch alles, was Michael gerade nochmal genannt hat, dass wenn ihr euch mit den Fragen irgendwie angesprochen fühlt, ihr dann vielleicht auch gleich in den Shownotes was findet, wo ihr sagen könnt, okay, ich muss nicht lange im Internet suchen, ich kann da einmal auf den Link klicken und dann komme ich vielleicht schon an eine Stelle, die mir da weiterhelfen kann.
Die Suchtgeschichte ist natürlich eine strukturelle, die in unserem Land problematisch ist. Ne? Mhm. Also wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, puh, ich bin 42 und komme von dem Zeugs gar nicht mehr runter. Und dann suche ich jetzt mal einen Therapeut, der sich mit sowas auskennt. Mhm. Ja, viel Spaß beim Suchen.
Mhm. Naja, das ist ja, stimmt.
Und dann noch viel Spaß beim Warten, bis ich dann dran bin. Also das ist ja schon so.
Ja.
So.
Definitiv.
Das Pornografie-Thema ist natürlich auch, ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, das Thema Sexualität ist wenig Thema in Ausbildung von Fachkräften.
Mhm.
Und das ist eben auch in manchen therapeutischen Ausbildungen nur am Rande behandelt, in medizinischen Ausbildungen nur am Rande behandelt. Das heißt, ich kann nicht immer sicher sein, dass dass die Menschen, die ich für kompetent halte, wirklich kompetent sind.
Hm. Hast du recht. Also selbst ich als studierte Sozialpädagogin habe da nicht explizit in dem Bereich, also wenn man, dann muss man das schon selber über eine Weiterbildung, Fortbildung, auch wie auch immer, explizit nochmal besuchen, lernen, sich das aneignen, um da auch wirklich komplett irgendwie im Bilde zu sein oder gut im Bilde zu sein, sagen wir mal so.
Ja, ja. Das ist ja das, was ich dann mache. Also unsere Weiterbildung, die dann über einen längeren Zeitraum gehen, dann über ein Jahr Leute wirklich qualifizieren, fundiert auch was dazu zu sagen. Und das ist dann spannend, weil dann haben wir Lehrkräfte dabei, Hebammen. Also überall ist
ja,
es
alle
ja,
Bereiche,
ja,
genau.
Ja, genau. Ja. Und dann zu gucken, wie kann ich das in meinem Arbeitsfeld irgendwie so besprechen, dass es für die Menschen hilfreich ist.
Ja, ja, unbedingt.
Ist ja ein super breites Spektrum, ne? Überall findet das eben statt und deswegen kriegen wir doch so einen Full-Circle-Moment, würde so Gen Z jetzt sagen. Da haben wir angefangen, darüber zu sprechen, dass es Sexualität in allen Bereichen gibt und es total wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ich würde auch gerne diesen Circle nutzen und mich bei dir bedanken, dass du heute bei uns warst. Wir haben, glaube ich, super viele Erkenntnisse gewonnen und auch irgendwie super viel offen gesprochen. Ich fand das super schön, dass wir heute mal irgendwie so ein bisschen offener waren. Gina und ich achten immer so ein bisschen darauf, dass wir diese Thematiken ansprechen, auch bei anderen Gästen, aber wir steigen nie so wirklich drauf ein und ich finde, heute haben wir so ein bisschen gemerkt, dass unsere Hürden so ein bisschen gefallen sind.
Ja.
Das finde ich sehr schön, Gina, dass wir das heute so ein bisschen machen konnten.
Hat Michael es uns aber auch leicht gemacht.
Stimmt.
Also ein ganz toller Gesprächspartner. Vielen Dank, dass du hier warst, Michael.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Schön, dann schön. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Hallo Gina.
Hi, willkommen zurück.
Ja, wir kommen mal wieder aus einem super spannenden Interview.
Ja.
Wie wir beide gemerkt haben, waren wir heute ganz schön offen. Wie geht's dir so danach, so offen zu kommunizieren? Das ist nicht so alltäglich.
Nee, das stimmt. Wobei, also ich bin grundsätzlich bei dem Thema, glaube ich, ein sehr offener Mensch. Klar ist das in so einem Podcast immer nochmal was anderes. Aber wir haben uns das Thema ja so ausgesucht und gewählt. Und da fand ich es irgendwie auch wichtig, dass wir da offen sind und irgendwie so alles zulassen.
Wir sind beide ziemlich offen, würde ich mal sagen. Also ich bin auch ein super offener Mensch. Ich habe nur oft mich ertappt in diesem Podcast, in diesem Interview, wo ich dann so überlegt habe, darf ich das jetzt so äußern und sagen und fragen, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, ja, das ist ja gerade der Sinn von dem Podcast, heute offen zu sein. Aber dann merkt man, wie sehr man sich irgendwie einschränkt in der Gesellschaft irgendwie dann doch.
Sich zurückzunehmen.
Total. Finde ich krass, oder?
Ja, das
aber
stimmt.
Irgendwie super schön, dass Michael uns da beide so ein bisschen aus den Häuschen gelockt hat und das mit einer super Art gemacht hat. Ich finde, es war ein super spannender Gast, ein super informativer Gast, der hatte super viel Information mitgebracht und ein super netter Mensch, wirklich, ey, super nett und wie er auch mit dieser ganzen Situation umgeht.
Ja, und auch seine Einstellung, der ja selber am Anfang des Interviews gesagt, er als älterer weißer Cis-Mann, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber er ist auf jeden Fall älter als ich, diese Einstellung dann mitzubringen und da so offen zu sein und da auch wirklich Wert drauf zu legen, dass er das halt weiter vermittelt an alle Generationen, das finde ich toll. Also da brauchen wir ein paar mehr Menschen von, bitte.
Ja, bitte. Und das könnt vielleicht auch ihr selber sein, wenn ihr euch mit dem Thema so ein bisschen befasst. Wir haben ja auch so ein paar Studien tatsächlich heute gehört von Michael. Mhm. Und diese Studien, da wollen wir gerne nochmal recherchieren. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Aufzeichnung. Ich werde mir das nochmal anschauen online und mal gucken, ob ich die Studien finde. Falls ich sie finde, findet ihr diese Studien auf jeden Fall in unseren Shownotes. Ja. Sowie die ganzen Ansprechpartner, die wir vermittelt haben, wo man Hilfe genau bekommt. Das kennt ihr schon von uns. Die ganzen Informationen landen in den Shownotes. Und genau, ich würde auch mal sagen, falls ihr jetzt Fragen habt zum Thema Sexualität oder auch irgendwas in Bezug auf Medien, dann schreibt diese Fragen uns wirklich gerne. Das ist schon öfters vorgekommen, dass uns Fragen erreicht haben. Und diese Fragen klären wir dann eventuell in der Zukunft mit Michael noch einmal. Denn ich glaube, wir wollen ihn nochmal einladen, oder?
Ja, voll gerne.
Also ich habe 1000 Fragen.
Wenn er auch nochmal kommen möchte, aber ich glaube schon.
Also ich glaube, der fand es hier ganz schön.
Ja. Genau, macht das sehr gerne. Wir sind da immer sehr dankbar über eure Fragen und Anregungen vor allem auch. Also auch wenn euch vielleicht heute irgendwie was gefehlt hat oder ihr sagt, ach Mensch, warum habt ihr das und das nicht mal angesprochen oder so. Auch gerne, gerne haut das einfach raus. Und ich kann auch nur noch mal von meiner Seite aus sagen, wenn ihr ein Thema habt und euch nicht an Beratungsstellen wenden könnt, ihr könnt euch natürlich auch gerne jederzeit bei mir, der Schulsozial Arbeiterin bei euch an der Schule melden und dann können wir schauen, was für eine Thematik habt ihr da? Denkt ihr, habt da vielleicht einen schwierigen Medienkonsum oder wie auch immer? Sprecht mich gerne an und das ist immer alles ganz anonym, da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
Genau, und dann würde ich mal sagen, geht gerne mal offen durch die Welt, sprecht mit euren Freunden über dieses Thema, denn ich finde, wir dürfen mal so ein bisschen offener darüber kommunizieren.
Mhm.
So.
Unbedingt.
Einfach mal machen. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.